HR Info im Gespräch.
Mit Thomas Schäfer, hessischer Finanzminister. Es war die wichtigste Entscheidung der Woche. Das Ja der Karlsruher Verfassungsrichter zum umstrittenen Euro-Rettungsschirm. Er ist der wichtigste Mann in Hessen, wenn es ums Geld geht. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer. Was bedeutet die Karlsruher Entscheidung für Hessen, für die hessischen Bürger? CDU-Finanzminister Thomas Schäfer, jetzt im Gespräch mit hr-Info-Landtagskorrespondent Christopher Plass und Oliver Günther.
Herr Schäfer, wenn man den Namen Thomas Schäfer googelt, wissen Sie, wer da als erstes kommt?
Nicht direkt, nee.
Soll ich es Ihnen sagen? Ein Heilpraktiker.
Ein Heilpraktiker.
Aus Stockach-Wahlwies. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt selber nicht, wo das liegt.
Okay, das gehört nicht zum Kernkompetenz meines meiner
Berufstätigkeit. Gehört nicht zu den Zuständigkeitsbereichen.
Wir haben uns aber schon gefragt, warum es nicht gelingt, den hessischen Finanzminister ganz oben zu platzieren. Der könnte ja auch ein Interesse daran haben, dass er sozusagen insgesamt sich ein bisschen bekannter macht. Sie sind ein Mann des Hintergrunds, wenn ich das mal so sagen darf, schon seit Ewigkeiten in der hessischen Landespolitik. Aber wenn man auf der Straße fragen würde, kennen Sie Thomas Schäfer? Haben Sie eine Idee, wie viel Ja sagen würden?
Wenn Sie in meiner Heimatstadt fragen, ein paar mehr als sonst, aber ich bin mit der Situation durchaus nicht unzufrieden, weil ich wirklich entspannt und bequem durch die Städte laufen kann, ohne dass mich jeder erkennt oder jeder Zweite einen anspricht.
Na trotzdem, Sie sind aber ja zumindest, wenn es ums Thema Geld und um Finanzen geht, kann man schon sagen, der wichtigste Mann, zumindest in der hessischen Landesregierung, fühlt man sich da, wenn so die Leute einen doch nicht so sehr kennen, nicht auch ein bisschen unterschätzt?
Nein,
würde man sich mehr Popularität wünschen?
Kein Problem damit, ob mich Menschen nun kennen oder nicht kennen.
Ja, kein Problem ist ja das eine. Sie sagen, Sie haben kein Problem damit, aber würde man sich nicht manchmal wünschen?
Also ich wünsche mir, dass es so bleibt, dass ich weiterhin ungestört in meiner Freizeit auch Freizeit haben kann und nicht in der Situation sein muss, dass am Ende auch noch Polizeischutz und ähnliche Dinge damit hinzukommen. So fühle ich mich im Moment sehr wohl und das kann auch eine ganze Weile so bleiben.
Herr Schäfer, zum Beruf des Politikers gehört doch zu brillieren. Irgendwo nach draußen ein Gesicht zu zeigen. Sie könnten ja auch in der Landespolitik noch, sagen wir mal, eine weitere Karriere haben über das Amt hinaus.
Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, was wäre dein Traumjob, wenn du dir aussuchen könntest, im Kabinett eine Rolle zu spielen, dann hätte ich Ihnen damals schon gesagt, wenn, dann Finanzminister. Und das ist meine Position, die ich mich gefreut habe, dass sie mir übertragen worden ist, die mir einen Riesenspaß macht. Und wo viele, die zu mir kommen, sagen, Mensch, ist das nicht schlimm in den Zeiten, wo du eher mehr Nein als Ja sagen musst, das zu machen. Das macht trotzdem einen unbändigen Spaß und den will ich noch eine ganze Weile weitermachen.
Also wenn man sich mal das Image der Finanzminister anguckt, die gelten als Sparer gerade in diesen Zeiten. Jetzt sagen Sie, das ist Ihr Traumjob gewesen. Wie kommt man auf den Traumjob Finanzminister? Also seine Leidenschaft für Geld, oder?
Also, wenn Sie sich meine Vita angucken, dann sehen Sie ja, dass die mit Geld durchaus schon mal was zu tun gehabt hat, als gelernter Banker. Ich bin nicht per se geizig, so dass man möglicherweise diese Charaktergrundzug.
Das hören die Wählerinnen und Wähler sicher gerne.
Ja, je nachdem.
Das ist da sicher eine sehr, zu sehr differenzierten Beschluss. Aber es ist natürlich ein erhebliches Gestaltungspotenzial. Auch in der Konsolidierung liegt die Chance zur Gestaltung, Dinge zu beeinflussen, auf den Weg zu bringen. Und das Finanzministerium hat eine ungeheure Breite. Es geht ja nicht nur im Kern um den Haushalt, ums Geld, sondern auch um die Zuständigkeit für alle Beteiligungen des Landes, sich darum zu kümmern. Also da ist eine Menge Gestaltungsspielraum drin und das macht Spaß.
Wenn man das übersetzt, konsolidieren heißt ja auch gestalten, könnte man auch sagen, sparen kann Spaß machen.
Sparen kann auch Spaß machen, ja.
Thomas Schäfer, hessischer Finanzminister, Sie sagen, Sie sind ganz gerne im Hintergrund, auch stehen nicht unbedingt ganz vorne auf der Rampe, das brauchen Sie nicht. Wo es viel Aufmerksamkeit gegeben hat, dass es diese Woche gewesen für die Entscheidung der Karlsruher Bundesverfassungsrichter, die Entscheidung, das Votum der Richter in Sachen Euro-Rettungsschirm. Wie haben Sie diese Entscheidung am Mittwochvormittag eigentlich erlebt? Live vorm Fernseher oder?
Wir hatten parallel die Berichterstattergespräche zum Haushalt des Finanzministeriums und habe dann immer mal mit einem Auge aufs iPad geschielt, um zu gucken, dass ich die Entscheidung dann auch sozusagen live und in Farbe mitbekomme. Aber die Überraschung hielt sich bei mir auch in überschaubaren Grenzen. Ich habe nicht erwartet, dass die Karlsruher Richter dort grundlegende Bedenken äußern würden.
Also keine Erleichterung bei Ihnen?
Keine Erleichterung, weil auch keine Überraschung an der Stelle. Ich glaube, dass die Karlsruher Richter nochmal deutlich gemacht haben, was für sie als Richter des Bundesverfassungsgerichtes beurteilungsrelevant sind, dass sie sich am Ende nicht als die besseren Prognostiker in der Frage der richtigen oder falschen Europolitik sehen, sondern sich in der ihrer Kernkompetenz des Hütens der Kernelemente der Verfassung sehen und dort auch beschrieben haben, wo sie Spielräume gesehen haben und sehen und wo sie aber auch die Grenzen definieren.
Man hat ja nach dieser Urteilsverkündung so den Eindruck, überall fallen die Felsbrocken gewissermaßen runter. Alle haben plötzlich von einem großen Tag für Europa gesprochen, unter dem Motto, jetzt ist der Euro quasi schon gerettet. Aber wenn man Sie als jemanden fragt, der die Zahlen kennt und der die Bedrohungen kennt und die Nöte kennt, sind wir wirklich weiter?
Wir sind insofern weiter, dass wir nun ein Stück finale Klarheit haben im Hinblick auf das Inkrafttreten des ESM. Es hing ja am Ende an der Ratifizierung des Rettungsschirms, dort an der Ratifizierung Deutschlands. Insofern haben alle in Europa sehr gespannt auf das deutsche Verfassungsgericht geschaut. Aber der ESM ist nur ein, wenn auch wesentlicher Baustein in der Strategie zur Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung. Und dazu müssen jetzt andere kommen, zu denen sich die Beteiligten ja auch verabredet haben. Insbesondere im Bereich der Konsolidierung der Staatsfinanzen in denjenigen Ländern, von denen im Moment die Probleme ausgehen.
Aber das ist ja, Sie sagen Konsolidierung, dieser Urteilsspruch in Kassel hat ja nicht nur Folgen auch für andere Länder, Stichwort Rettungsschirm, sondern möglicherweise auch für Hessen. Es gab sofort die Meldung, dass das Schuldenmachen in Deutschland teurer wird, weil Deutschland jetzt dafür frisches Geld aufnehmen zu können, jetzt wieder höhere Zinsen zahlen muss. Betrifft das auch Sie als hessischen Finanzminister?
Natürlich beobachten wir die Zinsbewegung. Wir als Bundesländer haben immer noch in den letzten Monaten, als der Bund teilweise ja sogenannte negative Zinsen, also Geld dafür bekommen hat, wenn er anderen das Geld leiht, so weit runter gingen die Zinsen. Das ist ja eine historisch sehr ungewöhnliche Form von Verzinsung. Wir sehen die Zinsbewegung, aber uns tangiert das in der Bewegung noch nicht.
Wieso eigentlich? Weil Sie jetzt kein Geld aufnehmen müssen, oder?
Weil bei uns die Zinsen nicht so weit runtergegangen sind wie bei dem Bund, der ja mit seinen dann noch sehr viel stärker in diesem internationalen Fokus als vermeintlicher sicherer Hafen ist, als die Bundesländer. Also bei unserer Verzinsung wird sich da im Moment wenig tun. Aber eines ist auch klar, auch die Bundesländer haben von dieser historisch niedrigen Verzinsung und damit auch von den Problemen in anderen Ländern profitiert, weil eben auch Geldanlage international in deutsche Bundesländer immer noch als eine sichere Anlage gilt, als sicherere Anlage als woanders. Und wenn sich die Situation beruhigt, was wir alle hoffen, werden sich deutsche Zinsen wieder auch stärker normalisieren an den europäischen Durchschnitt. Und damit dürften unsere Zinsen mittelfristig auch wieder ein Stück steigen.
Also im Moment Schulden machen ist billig im Moment, ja? Das ist ja auch für einen, der sowieso sich mit einem Schuldenberg irgendwie beschäftigen muss, von mehr als 40 Milliarden Mark nicht ganz unerheblich. 40 Milliarden Euro.
Man kann sagen, das sind schon fast wieder historischen Reminiszenzen. Ja, natürlich, wir haben ja die Situation, dass obwohl wir infolge der großen Wirtschaftskrise 2008, 2009 zusätzliche Kredite in erheblichen Dimensionen haben aufnehmen müssen, dass die reinen Belastungen für Zinsen trotz der höheren Schuldenlast nicht gestiegen ist. Was daran liegt, dass die Verzinsungen im Moment so historisch niedrig sind. Darin steckt für die Zukunft ein beträchtliches Risiko. Wenn die Zinsen wieder steigen, werden die Haushaltsbelastungen noch größer.
Wir haben uns gefragt, nach diesem Urteil in Karlsruhe, da geht es ja um den ESM mit einer Haftungsgröße von 190 Milliarden nach dem jetzigen Stand, die Deutschland trifft. Das Ganze wird ja im Wesentlichen über den Bund abgewickelt. Aber gibt es eigentlich, das wird vielleicht viele Hörer interessieren, eigentlich für das Land, für die Bundesländer irgendeine Beteiligung auch an diesem Haftungsrisiko?
Nein, im Außenverhältnis haftet dort der Bund. Es gibt in der innerstaatlichen Verabredung, wenn es dann zu Haftungssituationen wegen Verletzung des Europarechts, aber das ist ja nicht primär eine Frage hier, dieses Fonds, dass dann auch die Bundesländer zu beteiligen sind. Eine direkte Haftung gibt es dort nicht. Aber selbstverständlich im Falle einer Haftung des Bundes im Außenverhältnis werden die ohnehin nicht immer einfachen Finanzverteilungsgespräche zwischen Bund, Ländern und Kommunen
dann noch
sehr viel komplizierter. Und sicherlich würde das dann am Ende auch nicht nur infolge der dann eintretenden schwierigen ökonomischen Daten, damit zurückgehender Steuereinnahmen, natürlich auch die Verteilungskämpfe zwischen den Ebenen deutlich intensivieren.
Wie ist denn Ihr Gefühl, was so den weiteren Kurs der sogenannten Euro-Rettung angeht? Sind wir auf einem guten Weg?
Also ich glaube, dass die Eurozone sehr viel stabiler dasteht als noch vor einem Jahr oder gar vor zwei Jahren. Es hätte ja vor einem Jahr keiner für möglich gehalten, dass noch vor Weihnachten des Jahres sich die Staats- und Regierungschefs von immerhin 25 von 27 Staaten auf einen so engen Fiskalpakt nach dem Vorbild der deutschen Schuldenbremse verständigen würden. Insofern sind wir da einen deutlichen Schritt weiter. Nun kommt es aber darauf an, dass nicht nur Ankündigungen und neue Vertragstexte gegossen werden, sondern die Ankündigungen, die man getroffen hat, auch Punkt für Punkt eingehalten werden.
Nun hat es einen Schritt seitens der EZB gegeben, seitens Präsident Draghis, dass er im Prinzip, sagen wir mal, einen mehr oder weniger unbegrenzten Kauf von Anleihen signalisiert hat und möglich machen will, unter Bedingungen natürlich. Politik, die zumindest in Deutschland mit Skepsis verfolgt wird, aber müsste man sich nicht langsam bei dem EZB-Präsidenten bedanken, denn nur seine Aktion hat doch letztlich zunächst mal Ruhe in die Märkte gebracht.
Ich glaube, dass die Beruhigung der Märkte immer ein Gesamtkunstwerk ist und nicht immer abhängig ist von einer Entscheidung. Ich glaube, dass
aber die Auswirkung dieser Maßnahme war ja doch sehr deutlich.
Sie war deutlich, aber wir haben in der Vergangenheit auch schon Ankündigungen erlebt, die dann kurzfristig zu deutlichen Beruhigungen geführt haben, aber nach wenigen Wochen schon wieder perdu waren. Das funktioniert nicht, zu glauben, es gäbe die eine Big Bang-Entscheidung und dann ist wieder alles gut, sondern wir werden noch einige Monate und Jahre von durchaus rubbeligen Zeiten erleben in diesem Zusammenhang. Es funktioniert am Ende nur, wenn alles zusammenkommt. Verantwortliches Handeln bei der Europäischen Zentralbank, aber und vor allem die Bereitschaft der Länder, in denen die Probleme entstanden sind, die Konsolidierungsvereinbarung, die sie im Rahmen des Fiskalpaktes eingegangen sind, am Ende 1:1 umzusetzen.
Klingt aber so, als hätten Sie mit dem EZB-Schritt, also der Idee Ankauf von Staatsanleihen, eigentlich kein großes Problem.
Ich war vorher sehr skeptisch in dieser Frage und habe die Position von Bundesbankpräsident Jens Weidmann sehr geteilt.
Der das sehr kritisch sieht.
Der das sehr kritisch eingeschätzt hat im Hinblick auf die Frage, ob die Europäische Zentralbank ihre geldpolitische Kompetenz dort nicht eine Grenze überschreitet. Ich glaube, dass am Ende auch Jens Weidmann zu verdanken ist mit seiner klaren Position, dass die Europäische Zentralbank eben nicht beschlossen hat, einfach mal so Staatsanleihen zu kaufen, sondern selbst dieses Kaufprogramm an sehr enge Bedingungen geknüpft hat, die die Staaten erfüllen müssen, deren Staatsanleihen die EZB dann gegebenenfalls kaufen würde. Und unter diesen Bedingungen ist das sicherlich eine immer noch schwierige Maßnahme, aber jedenfalls birgt sie nicht das Risiko sehr kurzfristiger, nachteiliger Auswirkungen, insbesondere auf Deutschland.
Wir reden in diesen Tagen viel von der sogenannten roten Linie, die die EZB nicht überschreiten dürfe, nämlich wenn sie sozusagen ihre Kompetenzen, letztlich ihren rechtlichen Rahmen überschreitet, was diese Maßnahmen angeht. Wie weit ist sie davon entfernt?
Also sie ist sicherlich sehr deutlich in einem Grenzbereich angekommen. Es wird jetzt darauf ankommen, ob sie den selbst gesteckten Grenzbereich, wo sie sagt, das ist die Grenze dessen, was geldpolitisch vertretbar und gerade noch Geldpolitik ist, auch wirklich einhält. Es wäre sehr, sehr tragisch, auch für die Reputation der Europäischen Zentralbank und für das Gesamtsystem insgesamt, wenn sie jetzt klare Bedingungen gesetzt hätte und in einem Jahr, wenn sie merkt, dass Problemstaaten nicht bereit sind, diese Bedingungen zu erfüllen, sie am Ende dem nachgibt und dann zu sehr viel weicheren Bedingungen am Ende dann doch die Staatsanleihen kauft. Das wäre in niemandes Interesse, vor allem auch nicht im Interesse der EZB und ihrer Glaubwürdigkeit.
Können Sie sich denn vorstellen tatsächlich, dass eine nationale Regierung gegen die EZB klagt in der jetzigen Situation?
Ich schließe das nicht aus, halte das aber nicht für überwiegend
sehr
wahrscheinlich.
Sehr diplomatische Antwort, muss ich sagen.
Ja, nun, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich schließe das aus und nächste Woche kommt einer um die Ecke und klagt, sondern der Schäfer hat da Unsinn erzählt. Ich schließe das in der Tat nicht aus. Es ist in der Heterogenität Europas durchaus ja nicht ganz einfach.
Dann frage ich anders, würden Sie denn eine Klage für gerechtfertigt halten?
Ich glaube, dass wir jetzt eine Entscheidung gesehen haben der Europäischen Zentralbank. Und wenn wir wollen, dass am Ende die Instrumente der Europäischen Zentralbank nicht zum Einsatz kommen, dass sie eben nicht gezwungen ist, Staatsanleihen zu kaufen, dann sollten wir jetzt nicht noch weitere Verunsicherungen in die Märkte treiben. Und deshalb glaube ich, dass es klug ist, vor allem vor dem Hintergrund, weil das Bundesverfassungsgericht ja in wenigen Monaten in der Hauptsacheentscheidung zu der ESM auch zu dieser Frage sich sicherlich ausführlich auch verfassungsrechtlich äußern wird.
Thomas Schäfer, der hessische Finanzminister, heute bei hr-info im Gespräch. Das, was ja bei der Diskussion um die EZB eine Rolle spielt, ist ja die Sorge, dass es eine Inflation gibt, dass Geld immer weniger wert sein wird. dass das, was die Leute auch vielleicht fürs Alter zurücklegen, dass das weggeschmolzen wird. Meine persönliche Frage, wie halten Sie es eigentlich mit Ihrer Anlagestrategie, Thomas Schäfer? Haben Sie Gold zum Beispiel gekauft? Investieren Sie noch in Aktien?
Also die wenigen Möglichkeiten, die beim Gehalt eines Finanzministers übrig bleiben, werden so ein bisschen um Mitleid, muss man ja auch kämpfen.
Umso mehr müssen Sie sich ja eigentlich um Ihre Altersvorsorge kümmern.
So, da mache ich die klassischen Dinge, dass man Dinge anlegt, auch durchaus in Wertpapiere, aber mit dem Ansatz, auch einen langen Atem zu haben und ertragen zu können, dass daraus zwischendrin auch mal Verluste werden. Aber ich halte nichts von so artifiziellen Anlagestrategien, wo die 27. Verästelung von Zertifikaten zusammengekauft wird. Ich versuche immer noch die Dinge, in denen ich am Ende Geld investiere, einigermaßen intellektuell nachvollziehbar zu halten. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren.
Klingt aber auch nicht nach Flucht in Gold.
Nein, das ist... Ich habe sowieso keine besondere engere Affinität zu Schmuck. Insofern ist dann auch das Einschmelzen vom Tisch.
Wir wollen hier auch uns ein bisschen dem Menschen und dem Politiker Thomas Schäfer, auch dem CDU-Politiker, nähern. Und das tun wir mit einer kleinen
hr-Info im Gespräch. Überraschung.
Zweimal drei macht vier, bitte, bitte, Witz, und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Herr Schäfer-Gümbel, wenn ich meiner Tochter die Pippi Langstrumpf mit dem Tremolo vorgelesen hätte, wie sie es eben getan hätte, dann hätte die gesagt, Papa, mach doch mal richtig.
Ja, Herr Schäfer, Sie lachen schon. Sie können sich erinnern an die Situation im Hessischen Landtag. Ein kleines Hin und Her geplänkelt zwischen dem SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel und Ihnen. Was ich mich gefragt habe, als ich die Situation gehört habe, ist Ihnen das ganz spontan eingefallen, das mit Ihrer Tochter und Pippi Langstrumpf? Oder haben Sie ein paar Minuten nachgedacht, wie Sie auf diese Geschichte von Schäfer-Gümbel reagieren können?
Also es ist mir relativ spontan eingefallen, weil dieser Tonschlag, das Wiede, das ist so neben der eigentlichen Tonlage gewesen, dass mir das relativ klar geworden ist.
Wie hört sich das denn aus Ihrem Munde an?
Wiede, bum, bum.
Aber er kann es immerhin. Lesen Sie Pippi Langstrumpf vor? Oder haben Sie überhaupt Zeit zum Vorlesen?
Ja, also ich versuche schon, wenn ich die Chance habe, meine Tochter, die ja jetzt gerade in dem, ist jetzt vier geworden, in dem sozusagen vorlesesüchtigen Alter ist, abends, wenn ich die Chance habe, sie ins Bett zu bringen, gibt es immer abends eine Geschichte, die vorgelesen
aber
wird.
Aber ist auch hörbaren Wenn drin, also viel
ja,
Zeit bleibt
dann
nicht.
Unter der Woche ist das eher selten, dass ich es schaffe, die Kinder ins Bett zu bringen, weil so früh bin ich selten zu Hause. Aber am Wochenende gehört das schon dazu, das ist klar.
Wo sehen Sie sich eigentlich selbst in Zukunft, jenseits vielleicht eines Postens in der Landesregierung? Wo sind Ihre Ambitionen mit Blick zum Beispiel auch auf Ihre Partei? Wir hatten ja vorhin das Stichwort Google. Was findet man, wenn man Thomas Schäfer eingibt? Und dann findet man an zweiter Stelle interessanterweise einen Artikel, der sagt, es liefe nach Bouffier alles auf ihn hinaus. Sprich, Sie sind sozusagen zumindest in einigen Augen schon der Kronprinz innerhalb der christdemokratischen Partei. Wollen Sie das?
Ja, auf der einen Seite nehme ich das durchaus als ein Kompliment, denn in Zeiten, in denen Finanzminister ja,
klassische Politiker-Antwort,
eher zwar, na gut, ist auch so, ich bin sonst gefragt worden, warum tust du dir das eigentlich an, Finanzminister zu werden? In den Zeiten musst du immer nur Nein sagen und beliebt wirst du damit, ne? Und dann auf der anderen Seite daraus eine Situation entsteht, dass manche sagen, na gut, der macht seinen Job ja so ordentlich, könnte danach noch was anderes machen, nehme ich das in der Tat als Kompliment. Aber ändert nichts an meinem Ehrgeiz, meinen Job gut zu machen und das noch eine ganze Weile.
Naja, ein bisschen mehr könnte man da sich schon vorstellen. Es könnte sich in gut einem Jahr diese Frage stellen. Angenommen, die Union findet nicht mehr den richtigen Partner, um eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden, rutscht in die Opposition. Volker Bouffier wird sich vermutlich dann zurückziehen. Sitzen Sie dann in der ersten Reihe vorne?
Ich habe die ziemlich große Erwartung, dass wir eine sehr gute Chance haben, diese Landtagswahl wieder zu gewinnen.
Als stärkste Partei vielleicht, aber mit dem Partner ist das ja so ein Problem, ne?
Oh Gott, ich glaube, dass die Umfragen, die da vor einem Jahr mal relativ große Abstände gezeigt haben, ja im Moment auch sicherlich auch getrieben vor der gesamten nationalen Situation, aber auch der landespolitischen Situation, sehr viel dichter zusammengehen. Ich halte nichts davon zu glauben, dass anderthalb Jahre vor dem Ende einer Legislaturperiode die Dinge entschieden sind. Ich bin sehr zuversichtlich, wir gewinnen und dass sich weiterhin andere über Oppositionsstrategien Gedanken machen müssen.
Ja, jetzt ist ja, Sie sagen, Sie sind zuversichtlich. Ich gehe auch mal davon aus, dass Sie setzen auf einen Fortbestand der CDU-FDP-Regierung. Aber wenn man mal auf andere Alternativen schaut, wenn Sie mal so einen Blick in Ihr Herz gewähren, was wäre Ihnen denn da lieber, Schwarz-Grün zum Beispiel oder Große Koalition mit der Union als stärkster Partei?
Das macht doch keinen Sinn, darüber zu spekulieren, was man als zweitliebste Alternative hätte, wenn man eine Perspektive hat, die erste und liebste Alternative zu realisieren. Es ist immer klug, die 27. Verästelung im Kopf zu behalten, aber nicht zwingend auf der Zunge zu führen. Und
okay.
Deshalb bleibt es dabei. Unsere Strategie ist, mit in dieser Konstellation und der guten Zusammenarbeit zwischen CDU und FDP die Wahl zu gewinnen. Und dabei bleibt es.
Sind Sie ein Modernisierer? Braucht Ihre Partei eine Modernisierung? Wir wissen ja und haben das auch ganz hautnah erlebt, dass es da alle möglichen Papiere, Vorschläge gibt, wie man die Union besser aufstellt, moderner aufstellt, offener aufstellt, vielleicht auch konzilianter und gesprächsbereiter. Sind Sie ein Befürworter dieses Prozesses?
Ich glaube, dass die hessische CDU signifikant moderner ist als ihr Ruf. Dass es in der CDU-Fraktion eine Verabredung gegeben hat, dass jeder der Abgeordneten mal auf einen Zettel schreibt, welche Punkte er auf dem Weg zur Strategie zum Wahlsieg im nächsten Jahr für wichtig und möglicherweise auch veränderungsbedürftig sieht und dass sich dann fast alle in der Landtagsfraktion daran beteiligen und der Fraktionsführung dann zuliefern und daraus ein Prozess wird, woraus dann eine gemeinsame Strategie wird, ist, finde ich, in der deutschen Politik, wo ja sehr häufig die Dinge eher top-down auch in solchen Gremien kommuniziert und gestaltet werden, ja durchaus ein sehr moderner Ansatz. Und deshalb glaube ich, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, die Dinge dann vernünftig, aber so wie wir es immer gemacht haben, intern zu diskutieren, abzuwägen, durchaus auch unterschiedliche Positionen auszutauschen, aber dann eine Strategie festzulegen und die gemeinschaftlich nach außen zu tragen.
Aber Sie sagen, Sie sind der Meinung, die CDU in Hessen ist moderner als Ihr Ruf. Dann haben Sie doch ein Vermittlungsproblem, ein Imageproblem. Da muss doch zumindest da was schieflaufen.
Nein, das muss es ja nicht sein. Ich glaube, unser Ruf ist, dass wir ein sehr konsequent zusammenstehender CDU-Landesverband sind. Das ist das die alte These vom Kampfverband, die ja noch aus den 70er Jahren herrührt, als aus einem sehr kleinen politischen Klientel. Es ist sicherlich für den politischen Wettbewerb eher ein positives Image, denn am Ende schauen die Leute darauf, sind das die, die sich intern laufend streiten oder sind es die, die zusammenstehen und für eine Sache gemeinsam antreten und das auch notfalls mit der nötigen Wucht in einem Wahlkampf. Daher kommt ja auch der Begriff, insofern sind wir wahlkampftauglich in jeder Phase.
Und einige aus Ihren Reihen torpedieren gleichzeitig die ungemein erfolgreiche Bundeskanzlerin, die ja, was die Umfragewerte angeht, ganz oben sitzt und dann aber sich immer wieder anhören lassen muss aus Kreisen ihrer Partei, die auch aus dem Hessischen Landesverband gespeist werden, dass irgendwie der Führungsstil nicht stimme und dass es mit den Inhalten nicht stimme und die Partei nicht mehr berechenbar sei.
Also die Position von Angela Merkel wird, glaube ich, von niemandem in Frage stellen.
Der Berliner Kreis, erst
recht nicht aus der hessischen CDU. Aber ich glaube, es muss schon die Frage gestellt werden, wie schaffen wir es, einerseits Zukunftsthemen neu zu erschließen und zu besetzen und gleichzeitig aber auch diejenigen Menschen, die uns seit Jahren und Jahrzehnten treu verbunden sind, daran zu gewöhnen, dass es neue Themen gibt. Aber jedenfalls die sich daraus ergeben, dass man alte Werte, die man gemeinschaftlich für wichtig hält, eben weiterentwickelt und nicht einfach Bruchsituationen hat.
Das ist ja auch sowas, was man sehr oft aus der Union hört in dieser Debatte, das einerseits und das andererseits. Da würde ich ganz gerne das mal ein bisschen konkreter haben. Wie stellen Sie sich das denn vor? Vielleicht an einem Beispiel mal, wie man dieses einerseits, andererseits schaffen kann.
Nehmen Sie mal, wir haben ja die Situation, dass der gesellschaftliche Wandel an keiner Gruppierung, an keiner gesellschaftlichen Gruppierung, an den Kirchen, an den Parteien, den Gewerkschaften nicht vorbeigeht. Nehmen Sie die Familienpolitik. Ich glaube, dass es richtig ist zu sagen, wir brauchen weiterhin eine Begünstigung, steuerliche Begünstigung von Menschen, die verheiratet sind, gegenüber denen, die nicht verheiratet sind. Aber gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der mal 1:1 gehabte Zusammenhang zwischen geschlossenen Ehen und dem Vorhandensein von Kindern zwar immer noch bedeutend ist, aber weniger wird. Also müssen wir gucken, ob wir aus diesem Ehegattensplitting auf eine möglichst intelligente, und jetzt spricht der Finanzminister, kassenschonende Weise, am Ende eine noch zielgerichtetere Familienförderung hinkriegen, das zum Familiensplitting umzuwidmen. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen und die eine zutiefst konservative Diskussion ist, weil sie auf den tradierten Werten, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut, nämlich die besondere Bedeutung von Ehe und Familie aufbaut.
Sagt Hessens Finanzminister Thomas Schäfer im Gespräch mit hr-info. Weitere Informationen und Podcast auf hrinforadio.de.